Das Gitarrenensemble der Musikakademie Kassel, geleitet von Michael Töster, hat hier festlich aufgespielt mit dem Banchetto Musicale von Johann Hermann Schein. Der ist einer der bekanntesten Komponisten von Tafelmusiken gewesen im 16. und 17. Jahrhundert, sind die als Hintergrundmusik für Feste oder Bankette gespielt worden. Heutzutage läuft da eher eine leise Streaming-Playlist, gerade so laut, dass man sich noch gepflegt unterhalten kann. Denn das und was am Tisch gesprochen wird, ist ebenso wichtig wie das, was gegessen wird. Aber Obacht, da gibt's seither einige Regeln. Die Sprachwissenschaftlerin Angelika Linke hat dazu geforscht. Vom Reden bei Tisch zum Tischgespräch heißt ein Aufsatz, den die emeritierte Professorin geschrieben hat. Guten Tag, Frau Linke.
Guten Tag, Frau Juncker.
Fangen wir mal ganz praktisch und sprechtechnisch an. Die erste Regel, die wir ja alle kennen, lautet, mit vollem Mund spricht man nicht, oder?
Das ist so. Das ist die älteste Regel, die gibt es seit dem Mittelalter, ist immer wieder schriftlich festgehalten worden. Denn das geht ja tatsächlich nicht. Das ist das Spannende beim Tischgespräch oder beim Reden bei Tisch. Man kann nicht gleichzeitig reden und essen.
Das simultane Kauen und Quatschen ist eine Kulturleistung, die uns das Mittagsmahl dennoch irgendwie abverlangt. Aber zum schicklichen Tischgespräch gibt es einige weitere Regeln, und zwar auch seit dem Mittelalter. Welche Quellen haben Sie dazu ausgewertet?
Im Mittelalter gibt es eine Textsorte, also eine Textgattung, die nennt sich selbst Tischzucht. Das heißt, da geht es darum, wie man sich bei Tische anständig aufführen soll. Und diese Tischzuchten, die erstrecken sich bis ins 17., knapp 18. Jahrhundert und werden dann abgelöst von den Anstandsbüchern, wie wir sie letztlich ja heute auch noch kennen.
Diese Tischzuchten, was steht da drin?
Also die Tischzuchten sind, das ist das Interessante dran, zunächst mal über mehrere Jahrhunderte, also bis ins 17. Jahrhundert hinein, vorwiegend Körperzuchten. Also da geht es eben nicht um das Reden bei Tisch, sondern es geht um das körperliche Verhalten bei Tisch. Also von der Frage, wie nimmt man sich aus der gemeinsamen Schüssel? Man isst normalerweise mit Händen, allenfalls mit einem Messer noch bewaffnet sozusagen. Und es geht darum, dann, weil man fettige Hände kriegt, sich diese Hände wieder irgendwie säubert. Am Tischtuch, an einer Serviette. Die Frage ist, wenn man einen Knochen abgenagt hat, darf man den in die Schüssel zurücklegen oder nicht? Nein, man darf natürlich nicht. Also all diese Formen des, wie isst man? Das, was wir heute mit Kindern vielleicht noch erleben, das ist zentral in diesen Tischzuchten. Und außerdem ist es auch wichtig, wie man den Körper hält. Dass man also die Ellenbogen nicht so weit rausstreckt, dass man die anderen anrempelt, dass man höflich, und das heißt eben auch in gewisser Weise grazil, schön eine Schüssel weiterreichen kann, dem Nachbarn etwas anbietet. Das sind ganz zentrale Themen.
Das erinnert jetzt wirklich sehr an das, was ich als Kind gelernt habe, ja, oder beziehungsweise was man so auch von alten Bildern kennt, ne? Also diese etwas grob gestrickten großen Tafeln. Sie haben auch Bilder ausgewertet, ne?
Ja, das sind wichtige Quellen tatsächlich, die ergänzend sind. Wobei sowohl solche Texte als auch die entsprechenden Bilder, das ist das Problem, wenn man historisch arbeitet, man erwischt sozusagen mit dem forschenden Blick immer nur die sozialen Oberschichten. Manchmal gibt es schon Darstellungen von essenden, feiernden Bauern, also diese bräugelschen Darstellungen, das ist dann schon wieder später, aber sie sind ja auch sehr bekannt. Das sind Darstellungen, die bewusst irgendwelche Gruppierungen, Menschen, soziale Schichten vielleicht nicht lächerlich, aber doch lustig darstellen wollen. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Quellen.
Welche alten Höflichkeitsregeln sind besonders eindrucksvoll und reichen bis in die Jetztzeit rein?
Wir versuchen ja immer noch, sowohl Gesicht als auch Hände nicht zu beschmutzen. Das ist relativ wichtig, dass sich, also der mittelalterliche Ausdruck ist hübsch, das Hübsche sich aufführen. Also hübsch heißt im Prinzip so viel wie höflich und ist tatsächlich abgeleitet von Hof. Also das hübsche Aufführen in diesem Begriff ergänzen sich einerseits die höfische Sitte und andererseits das Schöne. Und das ist so ein Aspekt, der sich durch die Geschichte des Essens, also der Mahlzeit durchzieht, dass das Essen überformt wird von dekorativen, ästhetischen Momenten. Also man macht das Essen, was ja ein sehr naturalistischer Vorgang ist und meistens nicht schön anzusehen, wenn man sich mal überlegt, wie oft man Leuten tatsächlich auf den Mund guckt, wenn sie essen. Meistens ist man da nicht so schön anzusehen. Und das wird ausgeglichen durch Tischdekoration, durch festliche Kleidung bei entsprechend festlichen Mahlzeiten und durch das zunehmende Essen mit Besteck, wo man ja auch zwischen sich und das Essen eine gewisse Distanz bringt.
Und nun kommt ja das Tischgespräch, das ja nun auch bestimmten Regeln folgen soll, damit es irgendwie zierlich, höflich und anregend sein soll. Was macht ein gelungenes Tischgespräch aus?
Ein gelungenes Tischgespräch macht aus, dass es auch zu dieser Ästhetisierung gehört. Das heißt, dass es das Essen als Vorgang verschönert. In den Quellen taucht das tatsächlich im 17. Jahrhundert dann auch explizit so formuliert auf, dass das Reden bei Tisch das beste Gericht sei. Also das heißt, das Gespräch als etwas, was man kognitiv gutiert, schätzt, mag, soll das Essen begleiten, was der Körper schätzt und mag. Und die Kombination, wenn die gelingt sozusagen, dann war es eine gelungene festliche Mahlzeit.
Sie zitieren als Zutat fürs gelungene Tischgespräch gesalzene, das heißt scherzhaft geistreiche Reden und zierliche Diskurse als Ideal einer Unterhaltung beim Tisch. Jetzt ist es ja ein Unterschied, ob ich mittags am Familientisch sitze mit vielleicht quengeligen Kindern oder beim Mittagslunch mit dem Kollegen. Gibt es da trotzdem allgemeingültige Regeln?
Ja, also ich denke, das ist ja genau das, was man Kindern beibringt. Also A, sie dürfen nicht immer die schönsten Stücke raussuchen, sie kriegen nicht immer das größte Stück Kuchen. Also sozusagen die Disziplinierung der körperlichen Gier, die ja die Grundlage von Essen ist. Also wenn niemand zuguckt, dann nimmt man eben das beste Stück. Das ist ganz normal. Also das Kinder lernen müssen, aber sie müssen auch lernen, bei Tisch je nach Gesellschaft, je nach jetzt auch historischem Zeitschnitt, sich am Gespräch langsam zu beteiligen oder eben überhaupt nicht zu sprechen, weil sie Kinder sind und noch kein Rederecht haben. Und dann lernt man eben dieses sich die Rede teilen, wie man sich das Essen teilt.
Das heißt, Essens- und Redeanteil sollten ausgewogen und angemessen sein.
Ja, beziehungsweise solche grundsätzlichen Haltungen gegenüber Essen und Reden. Also, dass man dem anderen das gute Stück anbietet, dass man dem anderen aber auch das Wort lässt oder zum Beispiel eine Frage stellt, um jemanden zum Sprechen zu bringen.
Bei meiner Großmutter mussten sich immer alle am Tisch an den Händen fassen und dann hieß es fröhlich, sei es beim Mittagessen. Wissen Sie, ob es heute sowas Schlimmes noch gibt?
Im Kinderkontext gibt es das natürlich immer noch. Man fasst sich an den Händen und sagt piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das ist tatsächlich einfach Säkularisierung von etwas Religiösem, das als nicht mehr am Platze empfunden wird. Aber die Vergemeinschaftung, die eben auch das Tischgebet dann natürlich noch in dieser Verstärkung durch Vergemeinschaftung durch Gott leistete, die sucht man offenbar gerade mit Kindern zusammen immer noch. Also so bringt man den Kindern auch bei, wir sind eine Tischgemeinschaft und wir fangen zum Beispiel gemeinsam mit Essen an. Da wird eine Zäsur hergestellt durch so einen kleinen Tischreim sozusagen.
Kommen wir noch mal ganz kurz aufs Tischgespräch. Was gehört dazu zu einem gelungenen Tischgespräch?
Wir stecken natürlich in Traditionen drin und ich denke, dass das, was die ganzen Umgangslehren, Anstandsbücher auch heute noch beschreiben, dass man konversant ist, also durchaus sich am Gespräch beteiligt, aber nicht dominant ist. Das gilt ja für Gespräche allgemein. Und was vielfach beschrieben worden ist, ist, dass beim Essen natürlich eher die Heiterkeit, die Scherzhaftigkeit relevant ist. Also ein Tischgespräch, das sind Regeln, die ziehen sich durch über Jahrhunderte, sollte zum Beispiel nie von traurigen Dingen handeln. Das steht im Widerspruch zur Lust des Essens. Ich denke, daran halten wir uns letztlich alle, ohne dass wir uns das bewusst machen.
Frau Linke, es ist zwar noch was Sinn, aber ich sage jetzt schon mal Mahlzeit. Die Sprachwissenschaftlerin Angelika Linke hat uns von Tischgespräch und seinen Regeln und Fallstricken erzählt und die gelten mittags wie abends. Absoluter Höhepunkt der Mittag. Die SWR-Kultur-Matinee hat heute manierlich eingedeckt.